Ja, von mir auch nochmal herzlich willkommen hier. Vorletzten Sommer waren also mein Mann und ich das erste Mal alleine im Urlaub. Es kam nicht alles so, wie ich mir das ausgemalt hatte. Ich habe am ersten Tag direkt den Knöchel verstaucht und hatte somit unglaublich viel Zeit zu lesen. Und zwei Bücher sind mir da ziemlich wertvoll geworden. Das eine war eher theoretisch und das andere war ein Bericht eines Menschen aus China, der eine Menge Verfolgung erlebt hatte. Beide hatten das Thema Nachfolge. Und ich kann sagen, dass die beiden Bücher mich wirklich sehr bewegt haben und ich mir die Frage gestellt habe, warum es bei uns immer diesen Hunger nach mehr von Gott gibt. Also wir sagen das so oft in Gottesdiensten, wir wollen mehr von ihm erleben, wir wollen ihn näher erleben, eingreifender, wollen einfach mehr von ihm haben. Warum ist das hier so schwer? Das, was ich in dem Buch in China gelesen habe, das war unglaublich. Da sind Sachen passiert wie eine Apostelgeschichte. Wir hören das auch aus Afrika immer wieder. Was ist bei denen eigentlich so anders als bei uns? Also bei den Afrikanern könnte man jetzt sagen, ihre Sensibilität, ihre Naturverbundenheit und bei den Chinesen vielleicht ihre Disziplin. Also wenn die sich für etwas entscheiden, dann setzen sie sich dafür ein. Aber was ist es noch? Ich möchte euch heute nochmal die Geschichte vom reichen Jüngling vorlesen, fange allerdings einen Absatz vorher an. Birgit hat damit eben schon angefangen. Es ist nämlich die Kindersegnung, die direkt vorweg geht vor dieser Begegnung mit dem reichen Jüngling. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren sie an. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie in seine Arme und legte die Hände auf sie und segnete sie. Wir haben jetzt gerade Naomi gesegnet. Sie ist noch ganz klein, unbescholten, rein. Sie hatte noch nicht viele Gelegenheiten, irgendwas Schlimmes anzustellen. Sie hat allerdings auch noch nicht viel Gelegenheit, irgendwie sich mit Ruhm zu bekleckern, irgendwas Großartiges zu leisten oder zu lernen. Sie ist einfach nur da. Sie lebt und sie lässt sich versorgen. Und sie kommt mit absolut leeren Händen. Und das ist so, wie wir ins Reich Gottes kommen können. Mit absolut leeren Händen, nicht weil wir irgendwie besonders toll etwas geleistet haben. Ich bin froh, dass Jesus Kinder so sehr liebt und ja, dass er sich so öffentlich zu ihnen stellt. Und zwar, obwohl sie ihm nichts bieten können und obwohl sie noch keine Schätze gesammelt haben, also weder im Himmel noch auf der Erde. Sie sind einfach nur da. Ja, und Jesus sagt ganz deutlich, dass wer das Reich Gottes nicht so aufnimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Meint er jetzt damit, dass ich wieder so zu dem Kinderglauben zurückkommen muss, der liebe Gott, vielleicht noch auf der Wolke mit einem Rauschebad? Das glaube ich nicht. Aber ich glaube schon, dass er möchte, dass wir ihn neu entdecken, dass wir jedes Mal wieder neu über ihn staunen können, dass wir mit leeren Händen kommen und dass wir uns ganz geben, uns selbst, wie die Säuglinge, sich selbst, ihre Neugier und ihren Hunger. Das ist das Einzige, was sie haben. Und das sollen wir geben. An diese Kindersegnung schließt sich direkt eine ganz andere Begegnung an. In Markus 10, 17 bis 22. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm: Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber ging entsetzt über das Wort, traurig weg, denn er hatte viele Güter. Da kommt also so ein Jüngling, der ziemlich reich ist, der entweder eine wahnsinnig gute Schulbildung genossen hat und von daher schon viel Geld verdient hat, oder aber gut geerbt hat von zu Hause, ja, oder einfach Geschick hat, Geld auch einzusetzen. Ja, da lief einer herbei und fiel vor ihm nieder auf die Knie. Also ich hatte erstmal das Bild so von so einem Fußballspieler vor Augen, der angerannt kommt, sich auf die Knie fallen lässt und rutscht. Also so diese Heftigkeit. Ganz so war es wahrscheinlich nicht. Er war bestimmt gesitteter. Aber er scheint ein sehr dringendes Anliegen zu haben. Hat er. Er will in den Himmel kommen. Und er will wissen, was er dafür tun muss. Er ist zielorientiert und leistungsbereit. Qualitäten, die wir auf dem Arbeitsmarkt sehr schätzen. Und nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, natürlich auch hier bei uns in der Gemeinde. Wir sind eben gesegnet worden und es ist einfach immer schön, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die sich investieren wollen. Also auch die brauchen wir in der Gemeinde. Ja, aber er hat noch eine Qualität, eine herausragende. Er weiß, wen man fragen muss, wer Antworten hat. Er geht nämlich direkt zu diesem Jesus, von dem er schon was gehört hat, und sagt, guter Lehrer. Welch schmeichelhafte Anrede. Gute Lehrer sind solche, die Antworten haben und die wissen, wie man Wissen weitergibt, die vertrauenswürdig sind. Guter Lehrer. Jesus reagiert allerdings etwas schroff. Was nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Und der ist allwissend. Hat der Jünger Jesus erkannt? Wusste er, wer dieser Wanderprediger war? Jesu Frage, was nennst du mich gut, spielt so ein bisschen darauf an. Nenn mich nur so, wenn du weißt, wer ich überhaupt bin. Nenn mich nur so, wenn dir klar ist, dass ich Gottes Sohn bin. Ja, hat der Jüngling Jesus schon erkannt? Könnte man jetzt annehmen. Also solche Leute brauchen wir übrigens in der Gemeinde auch. Leute, die erkennen, wer Jesus ist und die wissen, dass man mit seinen Fragen immer zu ihm kommen kann. Also zielorientiert, er will in den Himmel kommen. Leistungsbereit, er will sogar was dafür tun. Und er ist aufmerksam und neugierig. Er weiß, wen man fragen muss. Im Lukas-Evangelium gibt es die gleiche Geschichte. Dort ist es aber nicht irgendein reicher Jüngling, sondern ein Synagogenvorsteher wahrscheinlich. Also es ist die Rede von einem Vorsteher in Lukas 18,18. Es ist einer, der sich auskennt, der die Schrift studiert hat oder zumindest irgendwie alltäglich damit zu tun hat, der sich darin auskennt. Einer, der ganz und gar loyal zu seiner Gemeinde steht. Einer, der seine Zeit und seine Kraft in die Arbeit in der Gemeinde steckt. Einer, der gerne alles richtig machen will, der weiter denkt, also auch über den normalen Horizont hinaus. Einer, der nicht glaubt, schon am Ende seiner Erkenntnis zu sein. Also eigentlich einer wie wir, denke ich. Und dem muss doch das Himmelreich offen stehen. Und was macht Jesus mit diesem Menschen? Er verprellt ihn erstmal. Er liest ihm erst einmal die Leviten. Das war übrigens eine Methode im Mittelalter bei den Mönchen. Wenn die so ein bisschen aufmüpfig waren, wurde denen erst einmal die Aufgabe gestellt, aus dem dritten Buch Mose all die Gesetzestexte vorzulesen oder abzuschreiben. Und danach waren sie nicht mehr aufmüpfig. Es war eher abschreckend als aufbauend, denke ich. Warum also kommt Jesus mit den Gesetzen um die Ecke? Ich finde mir diesen Jüngling eigentlich eher krallen. Also wenn mich auf der Straße jemand so anspricht, was muss ich tun? Den würde ich jetzt gerne mitnehmen, weil ich denke, so jemanden brauchen wir. Und wenn er dann auch noch ein reicher Jüngling ist, der Zehnte ist auch nicht ganz uninteressant. Aber Jesus ist da anders. Er fragt vorab erstmal nach dem Gehorsam. Man könnte glauben, Jesus wollte ihn überhaupt nicht dabei haben. Als hielt er ihn für einen einschmeichelnden Snob. Nur kaum zu glauben, dieser Snob behauptet von sich, dass er all diese Gesetze schon seit seiner Jugend eingehalten hat. Also eigentlich wenn man es genau nimmt, ja noch nicht so lange. Er ist ein Jüngling seit seiner Jugend, aber immerhin, er ist davon überzeugt, dass er sie immer eingehalten hat. Wie ist das jetzt bei uns in der Gemeinde mit der Gesetzesgläubigkeit oder mit der Gesetzesfolgsamkeit? Natürlich gibt es Regeln. In jedem christlichen Zusammenleben gibt es sie. Und ohne die würden wir ja auch zugrunde gehen. Diese Regeln haben wir aus dem Wort Gottes abgeleitet. Manche nehmen wir sogar tatsächlich ganz wortwörtlich. Und ich wage zu behaupten, dass so ziemlich alle hier wirklich versuchen, sie auch einzuhalten. Ich bin mir natürlich auch sicher, dass das nicht immer klappt. Aber ich denke, der Wille zählt ja schon. Steht uns da nicht schon das Himmelreich offen? Wenn ich jetzt mir den Jüngling angucke, da werde ich etwas stutzig. Der behauptet von sich selbst, dass er all diese Gebote eingehalten hat. Ich halte das für gnadenlose Selbstüberschätzung oder Unwissenheit. Und spätestens jetzt will ich ihn auch gar nicht mehr unbedingt dabei haben, weil mit so jemandem zusammenarbeiten, der immer glaubt, alles richtig zu machen, ich weiß nicht. Kommt bei mir nicht so gut an. Bei Jesus ist das anders. Nachdem Jesus vorher so grob zu diesem jungen Mann war, schaut er ihn jetzt an und gewinnt ihn lieb. Also ausgerechnet jetzt. Ist es diese Schwäche oder diese Überheblichkeit, diese jugendliche Selbstüberschätzung, die Jesus anrührt, die ihn dazu bewegt, diese Liebe zu zeigen? Also doch nicht so dieser Jüngling, der alles richtig macht, genauso wenig wie wir. So, und jetzt kommt das Thema mit den leeren Händen nochmal. Statt den Mann anzuwerben und ihn mit sich zu schleifen. Also jetzt hat er ihn doch lieb gewonnen. Jetzt könnte er ihn doch wirklich einfach so mitnehmen. Stellt Jesus noch eine letzte Bedingung. Oder man könnte sagen, er gibt ihm die Chance, tatsächlich etwas zu tun, also zu handeln. Eine Handlungsanweisung, um das ewige Leben zu erben. Er sagt, eines fehlt dir noch. Weniger Handlungsanweisungen, vielleicht eher eine Haltung. Eines fehlt dir noch. Geh hin und verkaufe alles und gib es den Armen und folge mir nach. Zu viel verlangt. Weg ist er, dieser vielversprechende neue Mitbewohner im Reich Gottes, weil das war ihm wohl offensichtlich zu schwer. Jetzt ist die Frage, was war zu schwer? Das Verkaufen? Das Verteilen? Oder die Nachfolge. Also verkaufen. Denn er hatte viele Güter. Wie stellt sich Jesus sowas auch vor? Also wir gehen jetzt mal davon aus, der Jüngling ist reich, das ist er nicht umsonst. Vielleicht ist er ein großer Arbeitgeber, hat viele Angestellte, Familie, Verpflichtungen. Da kann er ja nicht so verantwortungslos sein, sich umdrehen und gehen und alles hinter sich lassen. Das muss ja auch irgendwie weitergehen. Da sind Menschenleben hängen da dran. Verschenken. Den Armen geben. Heute unter Sozialarbeitern nicht mehr so beliebt, das einfache Verschenken, weil sie nämlich sagen, Hilfe zur Selbsthilfe. Also könnte man sich jetzt auch drüber streiten, ob das Verschenken so immer sinnvoll ist. Nachfolge. Folge mir nach. Und ich glaube, das ist so ziemlich das Schwierigste. Jemand anderem die Entscheidung überlassen, wohin es geht. Also ich lege mich sogar mit meinem Navi an. Da habe ich zwar mein Ziel eingegeben, aber wenn es mich dann da lang lotst, sage ich, nee, es ist da aber doch viel schneller und so Stauumgehung und so. Also da habe ich immer das Gefühl, ich möchte selbst bestimmen. Jetzt kann ich mir vorstellen, für ein begrenztes Wochenende würde ich das mal jemand anderem überlassen, so zu bestimmen, wo es lang geht, wo das Ziel ist, wo wir Pause machen. Aber mein Leben, geht's noch? Also das bestimme ich lieber selber. Ich weiß, was ich will. Ich habe genug Verstand und ich denke, ich bin auch einigermaßen verantwortungsvoll. Also das jemand anderem zu überlassen, naja, da liegt das Problem. Unterordnung. Wir beten allerdings jeden Sonntag nach dem Gottesdienst des Vaterunser. Und da kommt drin vor, dein Wille geschehe. Und da ist so die Frage, wie ernst können wir das wirklich beten? Und Jesus hat das auch gebetet. In Markus 14, 35. Auch bei ihm ging es ums Ganze, aber so richtig. Schon zum zweiten Mal sollte er alles verlassen. Also er hat einmal im Himmel die Nähe zu Gott, die unmittelbare Nähe zu Gott und das Himmelreich verlassen, um uns zu uns Menschen zu kommen. Hat er alles hinter sich gelassen. Und jetzt sollte er schon ein zweites Mal etwas verlassen, nämlich das Leben hier auf der Erde. Und er sollte ein lebensgefährliches Risiko eingehen. Es ging um Leben und Tod, um alles oder nichts. Jesus wusste, dass er bald sterben würde, dass er verraten, verurteilt und gekreuzigt werden würde. Und er zog sich zurück, um mit seinem Vater nochmal zu reden. Aber, lieber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Offensichtlich kannte Jesus dieses Ringen auch. Er wusste genau wie ich, was er will. Er wollte nicht verspottet werden. Er wollte nicht verraten werden, er wollte nicht geschlagen werden, er wollte nicht zu Unrecht verurteilt werden und dann sein Kreuz durch die Straßen schleppen und daran genagelt werden. Und er wollte dort auch keinen qualvollen Tod sterben. Er hatte keine Lust dazu. Und er hat es herausgefleht, diese Bitte, dass dieser Kelch an ihm vorübergehen soll. Aber letztendlich hatte er einen willigen Geist. Er wollte letztendlich nur das, was sein Vater wollte. Er hat sich ihm untergeordnet. Er ist ihm, dem Willen des Vaters, nachgefolgt. Und er wusste wirklich, was vor ihm lag. Ja, der Preis seiner Nachfolge. Aber weil nicht sein Wille geschehen ist, also Jesu Wille in dem Moment, die Angst vor dem, was auf ihn zukommt, nicht weil das geschehen ist, weil er sich da rausgezogen hat und er hätte die Macht gehabt, sondern weil des Vaters Willen geschehen ist, ist er heute der höchste, der wertvollste Schatz, den wir überhaupt haben können, sitzt er zur Rechten Gottes, ist herrlich, strahlt. Wir haben eben ganz viele Lieder gesungen, die können wir nur singen, weil Jesus wirklich bereit war, seinen Willen, den Willen des Vaters zu unterzuordnen. Naja, und deshalb darf die Menschheit auch seit 2000 Jahren Gott nahe kommen. Das war der Preis. Ich bin dankbar, dass Jesus bereit war, diesen Preis zu zahlen. Seinen Preis der Nachfolge. Zurück zu unserer Geschichte. Nachfolge bedeutet also mehr als nur in den Himmel zu wollen. Dafür viel tun zu wollen und zu wissen, wen man fragen muss. Nachfolge ist mehr als das Leben nach bestimmten Regeln oder ein Verhaltenskodex. Nachfolge ist keine Handlungsanweisung, sondern eine Haltung. Dieser Jüngling war also zielorientiert, leistungsbereit und aufmerksam, aber eines fehlte ihm noch: er hatte definitiv keine Risikobereitschaft, sich auf das einzulassen, was Jesus vielleicht für ihn wollte. Dieser Vorsteher oder Jüngling konnte nicht nachfolgen, obwohl er doch alles richtig machen wollte. Die Frage ist, konnte oder wollte er nicht? Das ist zumindest manchmal die Frage an mich selber, wenn ich dann da sitze, oh, ich kann nicht mehr oder ich kann das nicht, wenn ich so vor mich hinjammer, dann kommt oft die Frage, kann ich oder will ich nicht? Meistens will ich nicht. Es geht weiter im Text. Sie, die Jünger, aber gerieten ganz außer sich. Aber nicht, weil dieser Jüngling nicht willens war, diesen Deal einzugehen, sondern sie waren erschüttert über diese wahnsinnig harten Bedingungen, die Jesus da stellt. Und sie fragen, wer kann denn dann noch ins Himmelreich kommen? Wer kann dann noch errettet werden? Also ich kann diese Frage gut verstehen. Wenn ich Menschen, die nach dem Sinn des Lebens suchen, treffe und ich ihnen zuallererst um die Ohren hauen würde, gib alles weg und gib deinen Willen auf. Für mich wäre dann Evangelisation echt, naja, ging nicht mehr. Hätte ich keinen Mut mehr. Wer ist doch schon so bereit, so einen Preis zu zahlen? Und überhaupt wissen wir ja, dass es Jesu Liebe umsonst gibt. Heißt das jetzt, ich kann die Erlösung erkaufen? Mit allem, was ich habe? Nein, darum geht es nicht. Der Preis ist längst bezahlt, den hat Jesus bezahlt. Aber um ihm nahe zu sein, um mit ihm zu gehen, müssen wir eben doch manche Dinge hinter uns lassen. Dinge, von denen wir glauben, dass sie uns zustehen. Also was heißt hier eigentlich mein? Ne? Also was muss ich geben? Mein Haus, mein Auto und so weiter. Es ist ein Vorrecht, dass ich das haben darf, aber es ist nicht mein Recht. Es steht nirgendwo in der Bibel, was ich alles haben darf. Aber es ist ein Vorrecht, dass Gott es mir so gut gehen lässt. Und genau genommen könnte er mir das auch jederzeit nehmen. Denn einzig und allein uns als Person will er ganz. Mit leeren Händen, ohne Ballast, ohne doppelten Boden, ohne Sicherheitsnetz oder irgendwo im Hafen fest geankert. Er möchte uns ganz, mit Haut und Haar. Er möchte uns so, wie die kleinen Kinder sind. So wie Naomi eben hier stand, ohne etwas in den Händen zu haben. Damit wir nämlich etwas aufnehmen können von Jesus. Und wer bereit ist, alles zu geben, der kriegt ganz viel. Das sagt Jesus in den nächsten Sätzen. Du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Wir bekommen einen Schatz im Himmel. Dafür, dass wir alles hergeben. Im Himmel. Und jetzt? Also ich möchte gerne auch jetzt schon was davon haben. Jesus hat darauf auch eine Antwort. Ich möchte eigentlich vorher noch mal kurz auf Petrus eingehen, der nämlich auch etwas sagt. Jesus hat gerade den Jüngern ziemlich unsanft deutlich gemacht, dass es für Reiche unglaublich schwer ist, in das Himmelreich zu kommen. So schwer wie für ein Kamel der Weg durch das Loch eines Nadelöhrs. Markus 10, 28. Petrus begann und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Petrus scheint also auch noch einige Fragen zu haben. Und wie es seine Art ist, macht er das etwas sehr eigen. Siehe, wir haben doch jetzt alles richtig gemacht. Wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Guck mal, Jesus. Wir haben es gut gemacht, oder? Wir sind doch richtig toll. Auf uns bist du sicher stolz. Das, was so unmöglich scheint, das war bei uns möglich. Da stimmt jetzt irgendwas nicht. Das war nämlich nicht bei Petrus möglich, sondern nur bei Gott. Jesus hatte es den Jüngern kurz zuvor gesagt. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und auch dieser Petrus war ziemlich selbstüberschätzend, weil er gedacht hat, er kann es aus seiner Kraft heraus, auch Nachfolge aus seiner Kraft heraus. Ja, und Jesus antwortet ihm. Und natürlich allen, die jetzt auch sagen, hör mal, ich habe mein Leben längst Jesus übergeben, also ich folge ihm doch schon nach. Jesus antwortet seinen Jüngern an dieser Stelle, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern und so weiter, um meinetwillen verlassen hat, der nicht hundertfach empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder und so weiter unter Verfolgungen und im kommenden Zeitalter ewiges Leben. Manchmal überliest man das, ne? Um meinetwillen, jetzt in dieser Zeit unter Verfolgungen und dann das ewige Leben. Jesus spricht nicht davon, Menschen und Dinge zu verlassen, weil man einfach keinen Bock mehr drauf hat oder ein asketisches Leben leben will. Oder aus Vernunftsgründen, oder was er sonst noch antreiben kann, alles zu verlassen. Er spricht davon, alles zu verlassen um seinetwillen. Er will meine Bereitschaft, meinen Willen, ihm seinen Willen zu lassen für mich und mein Leben. Nicht mein Wille, sondern sein Wille geschehe. Jesus will alles von mir, und zwar freiwillig. Das ist Nachfolge. Damit ich mit leeren Händen und ohne Ballast im Schlepptau zu ihm kommen kann. Bei den Jüngern damals war das Klar, die mussten ihren Job verlassen, um Jesus nachzufolgen, weil Jesus war leibhaftig auf der Erde. Nachfolge war da auch noch körperlich. Für uns heute ist es etwas anders. Wir folgen nach, das hat so eine Ebene, die ist so schwer nachzuvollziehen. Und in Mitteleuropa ist es dann nochmal anders als eben in den Ländern, wo Christen verfolgt werden. Um es ein bisschen konkret zu machen, wollte ich euch gerne zwei Geschichten erzählen aus meinem Leben. Die sind jetzt nicht besonders herausragend oder bewegend, aber für mich waren das zwei so Scheitelpunkte. Wir haben 2005 beschlossen, unser Haus umzubauen. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe es sehr geliebt. So Umbauten fand ich sowieso spannend. Ich habe also viel Zeit investiert und habe dieses Zuhause besonders lieb gewonnen. Da wir finanziell allerdings sehen mussten, wie wir über die Runden kamen, waren meiner Fantasie natürlich Grenzen gesetzt. Es ging nicht alles, was ich wollte. Aber bei dem einen oder anderen habe ich mich sicher übernommen. Habe ich Entscheidungen gefällt, die mir gefielen, die aber jetzt nicht so in Jesu Sinne waren. Außerdem haben wir mit dem Haus angefangen zu einem Zeitpunkt, wo wir Jesus nicht gefragt hätten, weil der für uns einfach keine Rolle spielte. Und das änderte sich im Laufe des Umbaus. Und ich merkte an vielen Ecken, es war nicht mehr rund. Dieses Haus wuchs mir über den Kopf. Ich hatte schlaflose Nächte, die Finanzen waren sehr eng. Und dann kam ich irgendwann an den Punkt, wo ich gedacht habe, ja, ich habe ohne Jesus angefangen, ich sollte es ihm vielleicht jetzt in die Hand geben. Und dann habe ich allen Mut zusammengefasst und es ist mir bestimmt nicht leicht gefallen, aber Jesus hat eigentlich den Rest dazu getan. Das, wo es mir schwer fiel, das hat Gott dann gemacht. Ich habe ihn dann gebeten, er hat mir gesagt, er kann das Haus wieder haben. Ich will es nicht haben, wenn es mir nicht zusteht. Meine Bitte war wohl, dass er es bitte schnell machen sollte, weil ich Angst hatte, noch lange darum kämpfen zu müssen. Das hätte mir nicht gefallen. Wir wohnen da übrigens immer noch. Die zweite Geschichte, die war nicht ganz so einfach. Und zwar passierte das zu einer Zeit, wo wir hier in der Gemeinde ein Buch gelesen haben, das hieß Jesusmäßig Leben. Und Jesusmäßig Leben heißt halt Nachfolge. Und das Thema Abraham und Isaak darf da auch nicht fehlen. Und es geht ums Loslassen. Und ich hatte gerade Jesus erlaubt, über alles zu herrschen in meinem Leben. Und dann bildete sich bei meinem Sohn aus dem Nichts in kürzester Zeit ein ziemlich großes Muttermal auf der Brust. Und das versetzte mich schon in Schrecken und Panik. Ich hatte echt Angst. So Brustkrebs, Hautkrebs, irgendwas Furchtbares müsste es ja sein. Also ich hatte es theoretisch Jesus erlaubt, dass er über alles herrschen kann, aber praktisch, er konnte alles haben, aber nicht mein Kind, oder? Und dann habe ich sowas gebetet wie, ich gebe ihn dir nur, wenn du mir ihn zurückgibst. Du machst das so wie mit Abraham und Isaak, oder? Es kam nicht so richtig, ich traute mich nicht, ich hatte echt Angst. Und dann irgendwann kam aber, du weißt, was du tust und egal, was du tust, du musst mich da durchtragen, weil alleine halte ich das ja gar nicht aus. Also Merlin ist heute im Gottesdienst, er ist gesund, es war alles nichts Schlimmes. Aber als ich diese Verse las, ergibt uns heute Mütter, Väter, Häuser, Äcker, hundertfach, da dachte ich, das passt so ein bisschen zu unserem Leben. Ich habe dieses Haus losgelassen, das nur für mich und auch für uns als Familie schön war. Und Jesus hat daraus die Möglichkeit geschaffen, dass wir einen ganz anderen Job machen können, dass wir Erziehungsstelle sind und dass wir drei Kinder aufnehmen konnten. Und ich habe ihm die Macht über Jesus über Merlin gegeben, habe echt gesagt, du musst dann aber alles wirklich tun, damit ich das schaffe, egal was da kommt. Aber ich hoffe ja nicht, dass es schlimm ist. Naja, und jetzt haben wir drei Kinder mehr. So ein bisschen war das dieses mein Leben in Jesu Hand legen, nachzufolgen, ihm seinen Willen zu lassen. Im Gegensatz zu dem, was verfolgten Christen passiert, ist das klein. Für mich in meinem Leben war das aber schon riesengroß. Weil Jesus hätte ja auch anders entscheiden können. Das ist einfach so. Das habe ich ihm damit erlaubt, auch so zu entscheiden, dass es mir vielleicht nicht gefällt. Das sind also die Geschichten aus Mitteleuropa. Die verfolgten Christen erleben andere Sachen. Und wenn man die fragt, diese verfolgten Christen, die heute noch leben, die man interviewen kann oder die Bücher schreiben, die würden nicht wieder nicht anders entscheiden. Also es bereut keiner, diese Entscheidung, alles auf die Karte Jesus-Nachfolge gesetzt zu haben. Diese Entscheidung bereut von diesen verfolgten Christen, gequälten Christen, gefolterten Christen keiner. Bei Paulus kann man das auch haufenweise lesen, was Nachfolge unter Umständen bedeutet. Es ist ein Risiko. Der Jüngling hat seine Entscheidung gefällt. Er hat getan, was er wollte. Er ist weggegangen. Aber er ging traurig weg. Ich denke nicht, dass er Jesus für einen Spinner hielt. Einen, der nicht weiß, was er sagt und was er redet oder übergeschnappt ist. Ich denke, ihm war ziemlich klar, dass Jesus recht hatte. Dass sich diese Nachfolge lohnen würde. Aber er war nicht bereit, dieses Risiko einzugehen. Und eigentlich war er ziemlich traurig darüber. Arthur hat letzte Woche mehrmals gesagt, Jesus ist nicht sauer auf dich oder traurig über dich. Stimmt. Jesus ist nicht sauer auf uns, denn er gewann ihn lieb. Also er gewann mich lieb, er gewann dich lieb. Das bleibt, das ist ganz klar. Daran ändert sich nichts. Nur das ist halt noch keine Nachfolge, wenn wir erlöst sind und ihm glauben, dass er recht hat. Nachfolge ist dann, wenn wir wirklich entscheiden, dass sein Wille über unser Leben geschieht. Und Entscheidungen in die Richtung, also Nachfolge, das kann sehr unbequem und gefährlich sein. An einer Stelle in Matthäus 8, 22, da will einer noch seinen Vater begraben, der gestorben ist. Ich finde, es ist eigentlich eine Kinderpflicht, die Eltern noch zu begraben. Lass die Toten begraben. Jesus sagt, dass er nicht als Friedensstifter gekommen ist, sondern dass sich an ihm die Geister scheiden werden. Dass also tatsächlich auch Familien zerbrechen können. Und er sagt auch, dass wer ihm nachfolgt, dass der Verfolgung Spott, Hass und Armut erleben kann. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um seinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Klingt zwar jetzt nicht nach einem guten Wahlprogramm, ist aber das, was Jesus sagt. Aber das, was wir kriegen, ist tatsächlich die absolute Nähe Gottes, das wirkliche Erfahren, dass er bei uns ist. Wunder. Also wenn man sich die Geschichten von verfolgten Christen anhört, aus dem einen Buch, das Buch ist The Heavenly Man von einem Chinesen, der wollte eine Bibel haben und hat darum gebetet, über Wochen. Und eines Tages stand jemand vor der Tür und sagte, ich muss hier eine Bibel abgeben. Gott hat mir im Traum gesagt, dass hier jemand ist, der eine Bibel haben will. Sowas erleben wir hier nicht allzu häufig. So verrückte Sachen. Aber das ist das, was Jesus uns in Aussicht stellt, dass wir wirklich sein übernatürliches Wirken erleben. Wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir wirklich sagen, okay, dein Wille ist stärker als meiner. Ja, und wir wollen ja eigentlich ein aufregendes und abenteuerliches Leben mit Jesus haben. Voller Überraschungen und Wunder, außergewöhnlichen Begegnungen. Und dafür lohnt sich das Risiko Nachfolge. Ja, Jesus, danke, dass du da bist. Ja, Jesus, und danke, dass du es möglich machst, dass wir dir nachfolgen. Dass wir das auch nicht aus uns heraus alleine machen müssen. Sondern dass wir dir vertrauen können, dass du gute Wege mit uns gehst. Jesus, und wir bringen dir jetzt diese Angst davor, ja, zu viel zu verlieren, die Kontrolle zu verlieren. Und wir bitten dich um, ja, darum, dass du uns das Vertrauen stärkst, dass wir außergewöhnliche Dinge mit dir erleben können, dass wir uns wirklich freuen können, dass wir dir nahe sind und dass du tolle Wege mit uns hast. Ja, Jesus, aus uns heraus können wir das nicht. Aber bei Gott ist es möglich. Bei dir ist es möglich. Jesus, und an dieser Stelle möchten wir auch an die verfolgten Christen denken. Wir danken dir, dass du ihnen so nah bist, dass du ihnen immer wieder zeigst, dass du sie versorgst, dass sie immer wieder von dir erleben, dass es sich lohnt, trotz Schmach, trotz Schmerz. Jesus, ich danke dir, dass diese verfolgten Christen auch immer wieder sagen, dass dadurch dein Wort, was über die ganze Erde verteilt wird, dadurch, dass sie fliehen müssen und immer wieder neu anfangen müssen. Jesus, ich bitte dich um deinen Segen da. Und danke dir einfach, dass wir immer wieder auch von ihnen hören können. Ich danke dir, dass ein Leben mit dir wirklich spannend und aufregend ist. Dass du Überraschungen parat hast. Und dass du uns liebst und wirklich nur unser Bestes willst. Amen.